Ich möchte zwei Verse lesen, um heute diesen Einstieg zu finden. Heute das Thema ist, wir sind Erben. Und dazu möchte ich zwei Verse eben lesen aus dem Epheserbrief. Epheserbrief 1, Vers 7 und Epheserbrief 1, Vers 11. Und die werde ich so zusammenlesen, weil man die gut zusammennehmen kann. Dort heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Vers 11 sagt, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Wenn man diese Verse zusammennimmt, gedanklich, weil das ist der Gedanke, den Paulus dann wieder aufnimmt, dann finden wir heraus, dass wir nicht nur zu etwas gemacht wurden, also wir sind nicht nur eine neue Schöpfung, das haben wir uns in der letzten Woche angesehen, sondern wir haben auch etwas erhalten. Und man kann wirklich sagen, uns sind nicht nur die Schulden erlassen worden, uns ist nicht nur vergeben worden, wie es in Vers 7 heißt, sondern wir haben ein Guthaben. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben ein Guthaben. Wir sind im Plus. Wir sind nicht im Minus. Ein Guthaben ist, wenn man etwas auf dem Konto hat. Und das ist genau das, was mit dieser neuen Schöpfung kommt, von der wir in der letzten Woche gehört haben. Mit dieser neuen Schöpfung kommt eben dieses gewaltige Erbe. Und um dieses Erbe soll es gehen, weil darum geht es eben auch ganz stark in den neutestamentlichen Schriften, in den Gedanken des Alten Testaments werden sie vorgezeichnet. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Wir werden nur einige Dinge hervorheben hier. Es geht um unser Erbe, welches, und das ist wichtig am Anfang auch, dass wir das uns bewusst machen, wieder ganz neu, unser Erbe ist in Christus. Also wenn wir über unser Erbe reden, dann müssen wir eigentlich zuerst über Jesus reden, weil nämlich er der Erbe aller Dinge ist. Also wir sind nicht die Erben, wir sind Miterben, Christi heißt es. Und nur in ihm erben wir alle Dinge. Und warum ist das so? Weil alle Verheißungen, die jemals gegeben wurden, wurden dem Sohn gegeben, wurden nicht uns gegeben, die wurden dem Sohn gegeben. Und das ist wichtig, weil nicht jeder kann die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen. Das können nur die Personen machen, die eben in Christus sind, die sich verbunden haben durch den Glauben mit dem, was Jesus vollbracht hat. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Und nur in ihm gehören sie eben uns, wenn wir uns eben identifizieren mit dem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Und wenn wir das tun, gehört alles, was Jesus vom Vater erhalten hat, das ganze Erbe des Sohnes, dieses Erbe gehört auch uns. Sprich, wir sind Miterben Jesu Christi. Denk einmal darüber nach. Jesus hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, alle Autorität. Ihm ist alles unterworfen, in ihm ist alles geschaffen worden. In ihm ist die ganze kreative Kraft, die es auf der Welt gibt. Und wir haben einen Anteil daran. Denk mal an kreative Kraftentfaltung. Ich glaube, da ist eine unheimliche Stärke drin, wenn wir als Gläubige, als Christen in diese Quelle der Kreativität hineintreten. Sei es der Künste, sei es der Wissenschaften, sei es Erfindungen jeder Art, die Menschen helfen, besser zu leben. Das ist ein Ausdruck von dieser Fülle, der Schöpfungsfülle, die Gott gegeben hat. Und wir Christen sind dazu prädestiniert, kreative Menschen zu sein in jeder Hinsicht. Die Frage eben ist, was wir in Christus empfangen haben. Ganz kurz und darauf einzugehen, um es auf den Punkt zu bringen, ist, die Bibel sagt, dass wir Erben seines Reiches sind. Also all dem, was in dem Reich Gottes eingeschlossen ist, was das Reich Gottes betrifft, alles, was Gott geschaffen hat und ihm gehört. Und dieses Erbe ist so groß, dass wir es schon jetzt in einem gewissen Teil in diesem Leben uns ausbezahlen lassen können. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Da ist ein ewiges Erbteil und wir werden die Ewigkeit brauchen, was ganz schön lange ist, um dieses Erbteil zu entdecken, zu ergreifen und so weiter. Aber das ist eben so groß, dass wir das jetzt schon zu einem Stück erleben können, quasi uns unser Erbe ein Stück weit ausbezahlen lassen können. Der Hebräerbrief nennt das, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters zu schmecken. Ja, der Hebräer Kapitel 6, Vers 5 sagt es, dass es Menschen gegeben hat, die die Kräfte des zukünftigen Zeitalters, der Zukunft geschmeckt haben, in ihrem Leben heute. Und darum geht es, das zu schmecken, was Gott in der Fülle für uns für die Ewigkeit bereitet hat. Und wie viel wir davon schmecken, hängt sehr davon ab, wie sehr wir unseren Mund öffnen. Ja, schmecken hat ja was zu tun mit Aufnehmen, mit Kosten. Und dazu muss man seinen Mund öffnen. Und darum heißt es, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, sagt Petrus. Je hungriger Menschen sind nach Gott, je hungriger sie sind im Glauben, desto mehr werden sie auch schmecken von diesem ewigen Erbe, was in der Fülle, in der Zukunft liegt, aber jetzt schon erfahrbar ist. Und ich sag dir, ein Tropfen seines ewigen Ozeans reicht aus, um uns so zu überwältigen, um so viel Leben freizusetzen, um so viel zu verändern, dass viele, viele Menschen davon profitieren können. Das ist unser Gott. Und wichtig ist, dass wir verstehen, wie wir das uns auch angesehen haben, schon in den letzten Sonntagen, wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet, heißt es in Epheser 1, Vers 3, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt.
Amen.
Und wir können diese Segnung in der Himmelswelt jetzt schon schmecken. Da gibt es Menschen, Theologen, die sagen, alle Segnungen sind erst für später. Und dann gibt es andere, die sagen, das ist für jetzt. Und ich würde sagen, es ist für später und für jetzt, für beides, ganz klar. Das Reich Gottes hier und jetzt und das Reich Gottes später. Und wie viel wir in dem Hier, in dem Jetzt erleben können, hängt sehr viel davon ab, von unserem Hunger, von unserer Bereitschaft, diese Dinge zu ergreifen wie ein Kind. Darum geht es. Wir sind gesegnet, aber was es eigentlich bedeutet, gesegnet zu sein, das haben die Hebräer sehr gut verstanden. Darum gibt es diesen Begriff, den wir oft mit Frieden übersetzen, diesen Begriff Shalom. Aber Shalom ist mehr als Frieden. Shalom bedeutet Wohlergehen, Wohlstand, Gesundheit, unversehrt sein, Ganzheit. Ich musste daran denken, dass in unseren Vision Nights sehr oft dieser Begriff Ganzheit, Ganzheitlichkeit betont wurde, auch hervorkam. Und ich glaube, dass er das eben genau ausdrückend auf den Punkt bringt, in welcher Lebensqualität wir Christen leben sollen. Und Gott möchte, dass Menschen in dieser Ganzheit, in diesem Heilsein eben leben, unversehrt sein. Und zwar geistlich, seelisch, körperlich und, auch wichtig, materiell. Und hier kommen wir zu etwas ganz, ganz Prekärem, weil viele Menschen, viele Christen vor allem, haben Mühe, sich vorzustellen, dass Gott uns materiell segnen möchte. Dass es wirklich so ist, dass Gott sagt, ich will dir etwas Gutes tun, und zwar, ich will, dass du Wohlstand hast. Das ist deswegen so, weil zum einen wir als Kirche oder als Gläubige über die Jahrhunderte sehr stark von dem sogenannten Armutsevangelium geprägt wurden, wo es als eine Tugend verstanden wurde, wenn man möglichst arm ist. Denkt mal die Mönche in den letzten Jahrhunderten. Die Mönche dachten, wahres Geistigsein, wahre Geistlichkeit ist, in Armut zu finden. Das hört sich so gut an. Ja? Und dann kamen natürlich andere, die sagten, wahre Geistlichkeit ist, in Wohlstand zu finden. Und dann entstand so etwas, das nennt man das Wohlstandsevangelium. Die Tatsache ist, es gibt weder Armutsevangelium noch Wohlstandsevangelium. Es gibt nur das Evangelium des Reiches, was uns verspricht, verheißt, dass wir als Erben des Reiches die ganze Lebensfülle, die in Gott ist, jetzt schon erleben können, als einen Vorgeschmack. Und nur weil es Menschen gibt, die etwas übertreiben, also dieses Wohlstandsevangelium als auch dieses Armutsevangelium, ist ja etwas, was eine Übertreibung ist von Wahrheiten, die durchaus vorhanden sind, heißt es nicht, dass etwas falsch an sich ist. Und es ist wirklich so, dass das Evangelium, und das hat das Evangelium seit 2000 Jahren bewiesen, überall, wo das Evangelium gepredigt, gelehrt und geglaubt wird, da werden ganze Kulturen, ganze Nationen, Kontinente umgestaltet. Da werden Strukturen geschaffen, Voraussetzungen geschaffen, die Menschen in den Wohlstand führen. Denkt einmal darüber nach, über den Wohlstand der Schweiz, dieses Landes. Das hat ganz viel damit zu tun, weil man verstanden hat, weil man sich mit der judeo-christlichen Weltanschauung identifizierte. Weil die Schweiz ist gebaut auf den Grundlagen des Glaubens. Nicht jeder gläubig, aber die Gesinnung, die Weltsicht, so wie man das Leben betrachtet, ist durchaus christlich, immer noch. Und selbst in göttlichen Prinzipien liegt eine große Segenskraft. Selbst wenn Menschen nicht persönlich an Gott glauben oder wenn sie nicht zur Kirche gehen, jedes Mal, wenn man ein göttliches Prinzip für sich entdeckt, anwendet, lebt man den Segen, die dieses Prinzip bringt. Und das erleben wir auch immer noch in der heutigen Zeit. Also es ist nicht umsonst, dass die westliche Kultur eigentlich die Kultur ist, wo ganz viel Künste und ganz über Jahrhunderte auch Erfindungen entstanden sind. Es ist so. Die östliche Kultur, die asiatische Kultur, hat es nie in dieser Weise geschafft. Vielleicht noch die Hochkulturen der Perser und auch natürlich in Indien, früher die alten Hochkulturen, die haben sehr viel bewegt. Aber, und auch China hat natürlich unheimliche Stärken gehabt, aber in der heutigen Zeit sieht man das ganz klar. Es gibt Kulturen, die sind einfach nur gut im Kopieren. Und manche Kulturen, die leben einfach in einer ständigen Wüste. Ja, und das hat auch einen Grund. Gut, aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift. Das Problem mit dem Wohlstandsevangelium ist, wenn es nur noch um materielle Dinge geht, statt um die wesentlichen Dinge. Statt nämlich Glauben für Durchbrüche, Heilungen, Wiederherstellung von Menschenleben, für Gemeinde, Nation, Erweckung im Land. Und Wohlstand ist nur dann ein Segen, wenn er einer größeren Absicht dient als uns selbst. Ja. Dann wird er zum Segen. Wenn es nur um uns selbst geht, dann wird er zum Fallstrick ganz schnell. Aber Tatsache ist, wer sich selbst Gott zur Verfügung stellt, darf damit rechnen, dass ihm selbst auch alles zur Verfügung gestellt wird. Darum geht es. Nun, wie empfängt man das Erbe in Christus? Wir reden von einem Erbe und ja, das ist das Erbe, das ist so übermäßig, es ist in der himmlischen Region, in der himmlischen Welt und wir können das jetzt schon erfahren in dem jetzigen Leben, aber wie macht man das? Wie empfängt man? Wie lässt man sich dieses Erbe auszahlen? Diesen Anteil des Erbes, mal einfach so bildlich gesprochen. Und da möchte ich nur einige Dinge hier ganz grundlegend weitergeben, die auch schon in den letzten Wochen immer wieder angesprochen haben, aber die sind so grundlegend und elementar, dass wir sie so verinnerlichen müssen, dass wir darin selbstverständlich leben. Erstens muss man wissen, dass es ein Erbe überhaupt gibt. Und das hört sich so simpel an und so selbstverständlich an, dass man das leicht übersehen kann. Um ein Erbe antreten zu können, muss man wissen, dass man auch eines hat. Stimmt's? Und die traurige Realität ist, es ist möglich, Christ zu sein, also mit anderen Worten, in Christus zu sein, ohne in der Realität und Kraft des neuen Lebens und in diesem Erbe zu wandeln. Das ist möglich. Deswegen gibt es Menschen, die an Jesus glauben und die auch wiedergeboren sind, errettet sind, aber die ständig so am Boden zu liegen scheinen und immer Mangel haben und immer irgendwie das Leben einfach sie überwältigt, statt dass sie das Leben meistern können. Das ist nicht der Wille Gottes, weil Gottes Wille ist Shalom, Wohlstand, Wohlergehen, Heilsein. Das bedeutet nicht Arroganz, das bedeutet nicht Oberflächlichkeit, das bedeutet nicht materialistisch gesonnen sein, wie wir jetzt gehört haben, sondern es bedeutet einfach, in dem zu leben, was Gott bereitet hat, im Glauben. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der hieß Ira Yates. Er war ein Farmer, der am Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat. Und er und seine Frau hatten sich eine Farm gekauft in Texas. Und sie kamen in unheimliche finanzielle Schwierigkeiten. Sie hatten großes Land, aber sie waren verschuldet, sie waren arm, sie waren wirklich in Bedrängnis. Und eines Tages kam ihm der Gedanke, einer Ölgesellschaft zu erlauben, das Land auf Öl zu untersuchen. Und siehe da, sie wurden fündig. Und unter ihrem Grundstück lag so ein großes Ölreservoir, das praktisch eine Fläche, eine Grundfläche von 100 Quadratkilometern erfasste. Riesige Ölreservoirs, das muss man sich mal vorstellen. Und dann wurde dann eben, als sie das Öl fanden, in den folgenden Jahren auf ihrem Grundstück viele, viele Brunnen gebohrt, wo man das Öl produziert, hervorbrachte. Bei der Spitzenproduktion im Jahr 1929 produzierten nur 5 dieser Quellen, es gab viel, viel mehr, hunderte davon, 5 dieser Quellen täglich in einem heutigen Wert umgerechnet von 2.250.000 Franken. Jeden Tag, jeden Tag. Ira und Anna Yates, die wurden zu Millionären. Und nicht nur zu Millionären, die wurden richtig, die waren Milliardäre. Und er musste nicht mehr kämpfen, über die Runden zu kommen. Alles, was er tun musste, war, die Ressourcen zu nutzen, die ihnen bereits zur Verfügung gestellt wurden. Und ich glaube, das ist ein hervorragendes Bild für uns Christen. Alles ist bereit. Wir haben unheimliche Ressourcen zur Verfügung. Die Segnung in der Himmelswelt. Und wir denken, wir sind arm, arme Kirchenmäuse. Wir denken, wir sind Leute, die benachteiligt sind. Dabei sitzen wir, leben wir auf den unerschöpflichen quasi Schätzen, Bodenschätzen, Ölquellen, wie auch immer du das nennen möchtest. Ist das nicht gewaltig? Jemand sagte, die größte Torheit eines Menschen liegt nicht in seinem Missbrauch von Reichtümern, sondern in seiner Umkenntnis der Reichtümer, die er besitzt. Ich denke, da ist ganz viel Wahres dran. Also es geht um dieses, dass wir erkennen, dass wir schon gesegnet sind. Das ist ja die Botschaft des Epheserbriefes in den ersten drei Kapiteln. Da geht es um das Sitzen. Und woher bekommen wir diese Erkenntnis? Nummer eins, durch das Wort. Darum schrieb Paulus ja den Epheser. Er schrieb ihnen, damit sie Erkenntnis bekommen, damit sie das wissen, beziehungsweise damit sie sich wieder erinnern konnten an das Erbe, was ihnen gehörte. Und zweitens, woher diese Erkenntnis kommt? Durch den Geist. Alles, was uns gegeben wird, kommt durch Wort und durch den Geist. Paulus schrieb den Ephesern und es kommt durch den Geist und deshalb betete Paulus eben für die Epheser. Und da kommen wir zu dieser Perle im Epheserbrief in Kapitel 1, Vers 15 bis 19 oder auch bis 20 in diesem Abschnitt. Das nennt man das apostolische Gebet und das hatten wir schon einige Male hier erwähnt und das ist wirklich eine Perle. Ich kann dir versprechen, wenn du das regelmäßig betest, dann geht es dir gleich wesentlich besser. Epheser 1, Vers 15 bis eigentlich 20 ist das, in diesem Abschnitt, weil das ist die Stelle, wo Paulus für die Epheser betet und er sagt, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus gehört habe, nicht auf für euch zu danken. Für mich bedeutet das, Gebet für diese Erkenntnis ist nicht nur eine einmalige Sache, Herr, danke für die Erkenntnis und jetzt habe ich es. Du musst ständig dranbleiben. Paulus sagt, er hört nicht auf, obwohl die Epheser so viel wussten. Denkt an die Geschichte in Ephesus, wir haben uns kurz angesehen, was für Durchbrüche da geschehen, was für Wunder geschehen. Sie hätten sagen können, wir wissen das schon alles. Aber es geht eben mehr als nur um Kopfwissen, es geht um Offenbarungswissen. Und Paulus wusste das und sagte, ich höre nicht auf, für euch zu beten. Das ist ein ständiges Dranbleiben, das im Geist das zu bewegen. Und es bedeutet für mich auch, es gibt immer mehr. Gib dich niemals zufrieden mit dem, was du erlebt hast in der Vergangenheit und was du erlebst heute, sondern erwarte, dass da mehr ist. Dieses Suchen nach mehr, was Gott hat. Und ihr wisst, das Erbe, die himmlischen Reichtümer, die werden uns unsere Ewigkeit beschäftigen, weil sie riesig sind. Die himmlischen Ölquellen, würde ich jetzt mal sagen, die Goldadern, sind unerschöpflich. Und deswegen sollten wir hungrig sein, das zu entdecken, herauszufinden und immer wieder neu zu sehen. Und dann sagt er, ich höre nicht auf, für euch zu danken und gedenke in eurer, in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Offenbarung, hier haben wir das Gebet für den Geist der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung spricht, damit ihr wisst, wer ihr in Christus seid, was der Reichtum seines Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen ist, also sprich, was wir in Christus haben, und was die überragende Größe seiner Kraft in uns, den Glaubenden, ist. Sprich, was wir in Christus tun können. Das ist eigentlich das, was er betet hier im Kontext von Epheserbrief. Weil er wusste, um das zu begreifen, dieses reiche Erbe, dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Amen. Dazu braucht es göttliche Offenbarung. Und beachte, dass Paulus, und das ist ganz interessant hier, der Thematik, der wir uns beschäftigen, Paulus betete nicht, Herr, gib ihnen die Segnung. Er betet nur, dass sie erkennen mögen, wie sehr sie gesegnet sind. Warum? Weil er hatte ja schon alles bereits gegeben. Es gibt nichts, was Jesus Christus noch für dich und mich tun könnte. Nichts mehr. Es ist alles vollbracht. Es ist da. Es ist in der Erde. Wir müssen einfach nur bohren, bohren, bohren. Und wir werden sehen, dass dieses Öl sprudelt. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist ja auch immer wieder interessant, weil es so das Herz des Vaters und das Herz des Evangeliums offenbart. Da sagte der Vater zu dem älteren Sohn, nachdem der Jüngere nach Hause gekommen war und umgekehrt ist, und der Vater ein großes Fest veranstaltete und feierte, da sagte der ältere Sohn, der treu gedient hat in dem Haus seines Vaters, der alles quasi richtig gemacht hat und sehr, sehr, sehr arbeitsam war, er sagte, ja, hey, mir hast du nie das gemästete Kalb gegeben. Mir hast du nie die Dinge gegeben. Ich habe alles richtig gemacht. Dein Sohn, der alles verprasst und durchgemacht hat, der gesündigt hat, ist zum Geht nicht mehr, der kriegt alles und ich, der ich alles richtig mache, mir hast du es nicht gegeben. Ja, kennt ihr dieses Gefühl auch? Ne? Ja, was ist mit dem? Ich habe das auch verdient, den Segen Gottes. Und der sollte eigentlich erstmal so richtig, dem sollten die Leviten gelesen bekommen. Und dann sagte der Vater etwas zu dem Sohn. Und das ist sehr wichtig hier in dem Zusammenhang, über das, was wir sprechen. Er sagte, mein Sohn, mein Kind, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Ja, also erst einmal, das ist doch etwas, eine große Belohnung, meine Gegenwart. Wir sind zusammen, wir haben eine Beziehung. Dachte der Vater zumindest. Und dann sagte er etwas. Er sagte, alles, was meines, sagte der Vater, ist dein. Das heißt mit anderen Worten, der ältere Sohn hätte jeden Tag eine Party mit seinen Freunden feiern können. Er hätte jeden Tag ein gemästetes Kalb bekommen können, einmal wenn er gewollt hätte, weil es gehörte ihm ja. Es war sein Eigentum. Er hätte darüber verfügen können. Es war ja sein. Was war sein Problem? Er wusste es nicht. Er wusste es nicht. Ihm fehlte das Bewusstsein, dass ihm alle Dinge bereits gehörten. Der ältere Sohn lebte somit als ein Sklave. Er lebte in Armut und in Verzicht, obwohl der Vater ihm alles zur Verfügung gestellt hatte. Nummer eins, man muss sein Erbe erkennen. Man muss wissen, dass man ein Erbe hat. Nummer zwei, man muss ein Erbe annehmen. Und das haben wir auch immer wieder betont und darüber gesprochen. Und ich denke, dass das Einfachste, wie man das erklären kann, so dass wir das immer wieder uns verinnerlichen können, vorstellen können, wie das eigentlich geht. Vielleicht hast du auch schon etwas geerbt. Ihr seid gerufen worden zum Notar und da wurde das Erbe eröffnet. Und dann wurdet ihr wahrscheinlich gefragt, nehmt ihr das Erbe an? Aber wie man das gut verstehen kann, ist die Wiedergeburt, wenn jemand zu Jesus kommt, sein Leben übergibt, sich identifiziert mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus und von Neuem geboren wird. Die Wiedergeburt ist vergleichbar mit so einer Kontoeröffnung bei der Bank. Wenn du ein Konto eröffnest, du hast ein Abkommen gemacht. Und zwar diese Kontoeröffnung, das ist was Gutes, weil das findest du bei keiner Bank, nur bei der himmlischen Bank. Auf diesem Konto, der Kontostand ist nicht null, sondern da ist ein riesiger Betrag gebucht. Mit diesem Konto bekommst du eine Bankkarte und du bekommst eine PIN. Die Bankkarte, würde ich einmal sagen, ist so das Portal, was die Legitimation ist, um das abzuheben. Und dann gibt es die PIN, und das haben wir auch schon uns angesehen, fünfstellig natürlich, wie könnte es anders sein? Also der PIN ist sehr einfach zu erraten, er sollte eigentlich jeder von uns den gleichen haben. Es gibt nur einen PIN und das ist J-E-S-U-S. Das ist unser PIN. Wir geben ihn ein, das Fach geht auf, die Frankenscheine liegen drin und du bist glücklich. Ich hoffe, dass du noch nicht zufrieden bist, weil du bist noch nicht angekommen, denn noch hast du es nicht. Die liegen da in dem Fach. Und jetzt kommt es. Jetzt ist das Entscheidende, was wir brauchen. Um dein Geld zu erhalten, musst du in dieses Fach greifen und es rausnehmen. Dieser simple Schritt, dieser simple Vorgang, es zu nehmen, nennt das Neue Testament, nennt die Schrift Glauben. Im Glauben nehmen, aus seiner Fülle, aus der Bankfülle, aus der Geldfülle, haben wir empfangen, haben wir genommen, besser gesagt, Gnade um Gnade. Weil etwas, was uns angeboten wird in diesem Automaten, muss eben empfangen werden. So funktioniert das. Und auch wir empfangen unser Erbe in Christus so. Und zum Schluss möchte ich kurz einen Gedanken sagen, weil es gibt Menschen, die so auf die Nase gefallen sind, haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Glaubensproklamationen und Glauben. Die sind hier irgendwas proklamiert und Glauben, Sprüche, das. Und man hat dann so eine Wunde vielleicht oder man ist so ein bisschen angeschlagen, man traut dem Braten nicht mehr und man will das nicht mehr. Es gibt Wunschdenken und es gibt Glauben. Es gibt unechten Glauben und es gibt echten Glauben. Und wie entsteht echter Glaube? Wie entsteht diese Überzeugtheit, die uns dazu führt, dass wir in diesen Geldautomaten wirklich reingreifen und das nehmen, damit es unser Eigentum ist? Es gibt nur einen Weg, wie dieser echte Glaube kommt. Und den nennt uns der Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2, ja, wie so ein laufender Wettlauf. Und dann heißt es hier, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und so weiter und so fort. Jesus ist der Anfänger, der Initiator und der es vollendet. Das ist ganz wichtig, weil Glaube kommt, wenn wir, und das sagt uns hier der Vers, indem wir hinschauen auf Jesus. Dieses Hinschauen bedeutet, spricht von diesem Fixieren, dieses Festfixieren, dieses Festausrichten auf Jesus Christus. Unser Fixieren auf Jesus, der Urheber, der Anfänger, also der Produzent des Glaubens ist. Wir müssen nicht Glauben produzieren. Glaube ist etwas, was er uns gibt, was er in uns erweckt in dem Moment, wo wir uns festfixieren auf Jesus Christus, wo wir unseren Blick, unsere Sinne, unser Leben festmachen an dem Sohn Gottes. Da wird echte, wahre Glaubensgewissheit erweckt. Und dann passiert Folgendes. Wir hören von ihm und reagieren eben nicht nur auf unsere Wünsche, was wir gerne hätten, was wir toll finden. Ah, ich möchte jetzt immer in Urlaub fahren, ja, weil es mir so Spaß macht. Ich beanspruche 10 All-Inclusive-Urlaube in der Karibik oder so etwas. Ja? Sondern wir werden von ihm hören und reagieren nicht auf die Wünsche unserer Seele, sondern reagieren auf seinen Willen. Und da gibt es so starke Verheißungen. Und Jesus sagte ja auch in Johannes 15, Vers 7 zum Beispiel, wenn ihr in mir bleibt, also wenn ihr fixiert bleibt, wenn ihr fokussiert bleibt auf mich, wenn ihr euren Blick weiter auf mich richtet, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Hier wird uns ganz viel gesagt über die gewaltige Verheißung und wie diese Verheißung wahr wird, nämlich hinschauen auf Jesus, festfixieren auf ihn, ihn zum Lebensmittelpunkt zu setzen und in seinem Wort bleiben. Weil wenn wir das tun, dann werden wir ganz andere Interessen haben. Wir werden anfangen, nach dem Reich Gottes zu trachten und nicht nur irgendwelchen Bedürfnissen nachgehen, die wir denken, wir haben. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch, weil er kennt uns durch und durch. Er möchte, dass es uns total gut geht, dass wir gesegnet sind. Er ist auch für die kleinen Belange da. Es ist erstaunlich manchmal, wie Gott seine Güte einfach zeigt, durch so ganz banale, unwichtige Dinge. Abschließend, wer sich ihm zur Verfügung stellt, der darf selbst damit rechnen, dass ihm selbst auch alles zur Verfügung gestellt wird. Es ist ein Leben der Gottseligkeit, des Glücklichseins, wenn wir uns auf Jesus Christus ausrichten, mit allem, was wir sind und haben. gedanklich dranbleiben, in seinem Wort bleiben. Und wer das tut, wird erleben, wie unser Herz immer mehr angleicht, synchron wird mit dem Herzen Gottes. Und zum Abschluss habe ich etwas vorbereitet hier. Und wir haben ja über das Bankwesen gesprochen, über Geldautomaten. Und früher gab es noch so etwas wie, ich meine, vielleicht gibt es das immer noch, es gibt ja so etwas wie Schecks. Ja, Schecks. Jemand gibt dir einen Scheck und du löst den ein. Früher hat man das viel gemacht, heute wird das nicht mehr so viel gemacht. Aber es gibt auch so etwas, und das ist besonders schön, und das zeugt von unglaublichem Vertrauen, wenn man einen Blankoscheck bekommt. Wenn man einen Blankoscheck hat, wo noch nicht der Betrag eingetragen ist, das heißt, du selbst kannst bestimmen, wie viel du da anfordern kannst. Und so einen Blankoscheck hat Gott uns in Christus gegeben. Das ist gewaltig. Und ich habe hier etwas, einen Blankoscheck, ja. Und ich habe mir mal genannt, einfach so, das ist ein Glaubens- oder ein Glaubenscheck. Ein Glaubenscheck. Ja, ein Scheck natürlich, aber auch ein Check unseres Glaubens natürlich. Das ist so ein Wortspiel da drin. Und dieser Glaubenscheck macht folgende Aussagen. Einmal, was Jesus sagt zu uns, so viel du willst. Unterschrieben, mit meinem Namen, mit meinem Blut besiegelt. Es ist vollbracht, es ist alles getan. Und eine zweite Aussage, eine Zeile, wo wir sagen, alles, was du willst. Das ist nicht nur der Blankoscheck, den Jesus uns gibt, wo wir eintragen, was wir von ihm einfordern wollen, sondern das ist auch ein Blankoscheck von unserer Seite, wo wir eintragen, was wir ihm ganz neu geben wollen. Und es kann sein, dass es vielleicht der Moment ist, wo du dein Leben neu Jesus geben möchtest, wo du ihm einfach dein Leben anvertraust. Vielleicht hast du dein Leben noch nie Jesus übergeben. Dann ist das eine Gelegenheit zu sagen, Jesus, heute an diesem Tag, es ist so eine Datumsangabe, übergebe ich dir ganz bewusst mein Leben oder ich übergebe es dir neu.
My Father's heart, yeah. Place of restoration in the secret place of God. I have found a place my heart can call its home. Living in the river, yes it is, as flowing from the throne. Whoa, whoa. Times of refreshing,
times of refreshing,
showers of blessing,
showers of blessing,
times of refreshing,
times of refreshing,
in your presence, Holy Lord. Times of refreshing,
times of refreshing,
showers of blessing,
showers of blessing,
times of refreshing.